Wien 1882. Die musikalischen Anfänge von Arnold Schönberg sind eher unspektakulär. Für seine Eltern ist Musik vor allem eine geschätzte Freizeitbeschäftigung und im Alter von 8 Jahren erhält Arnold den ersten Geigenunterricht. Mit dem bloßen Spielen ist er allerdings nicht lange zufrieden. Er will schaffen. Und so entstehen schon bald seine ersten Kompositionen. Schlichte Duette für 2 Geigen, keine großen Kunstwerke. Gut, er ist auch erst 11. Individueller wird Schönbergs Musik aber schon bald. 1896 schreibt er ein Notturno für Streicher, das als seine erste richtige Komposition angesehen werden kann. Das klingt doch schon eher nach einem echten Arnold Schönberg. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, Moment, Schönberg? Das ist doch der mit der 12-Ton-Musik. Dafür kommt das aber ziemlich romantisch daher. Fakt ist, als Schönberg den sicheren Hafen der Tonalität verlässt, ist er bereits Mitte 30. Aber davor war er nicht ganz untätig. Und in welchem Umfeld sein Frühwerk sich abspielte, wird deutlich, wenn man sich einige Relationen vor Augen führt. Als Richard Wagner starb, war Schönberg 8 Jahre alt. Beim Tod von Brahms und Bruckner war er 22 und auf dem Begräbnis des Walzerkönigs Johann Strauss war er als 24-Jähriger. Die Einflüsse aus Hoch- und Spätromantik hat Schönberg nie in Abrede gestellt. Aber als eine Art eskalierter Brahms oder verschärfter Wagner will er sich nicht verstanden wissen. Auf die leidige Frage, ob er nun Brahmsianer oder Wagnerianer sei, antwortet er mit wienerischer Lakonie: Ich bin selber Ahner. Und in einem Rundfunkgespräch aus dem Jahr 1931 stellt er rückblickend einiges klar.
Was ich als Junge geschaffen habe, ist Vorstufe. Sie nennen das Tristan-Stil. Warum nicht Parsifal-Stil oder Meistersinger-Stil? Ich komme ebenso von diesem her wie auch von Brahms. Sie hören in meiner Musik noch immer Tristan-Klänge. Was aber sage ich? Und abgesehen von diesem Klang, wie sage ich das?
Was aber sage ich? Diese Frage zu beantworten, fällt dem jungen Schönberg nicht leicht. Auch die Entscheidung, ob er die Musik zum Beruf machen will, hat er noch nicht abschließend getroffen. 1901 geht er nach Berlin, wird Kapellmeister eines Kabaretts und schreibt Chansons mit Ohrwurmpotenzial.
Ihre Toilette war ihr stimmt auf Schnee. Schatz, wie Pierrette war sie aufgetan.
Das Gastspiel bei der leichten Muse bleibt kurz. Nach einem halben Jahr kehrt Schönberg zurück nach Wien und wagt sich ins dortige, denkbar konservative Musikleben. Und das mit einer Komposition, die er schon 2 Jahre in der Schublade hat. Verklärte Nacht für Streichsextett. Auch wenn hier letztlich noch alles im Rahmen von Dur und Moll bleibt, es knirscht schon ein wenig im tonalen Gebälk. Aber allein das verursacht Aufregung genug. Der erste Schönberg-Skandal ist perfekt. Das klingt ja, als ob man über die noch nasse Tristan-Partitur gewischt hätte, lautet ein noch eher freundlicher Kommentar nach der Uraufführung. Und wieder wird Schönbergs Musik auf einen Stil reduziert, was ihm zunehmend widerstrebt. Er fühlt sich nicht ernst genommen.
Der Stil aber, wenn man ihn bloß so auffasst, so à la Tristan-Klang, ist ein Stilkleid, das den Träger vermorscht vom Leib fällt, wenn die Mode vorbei ist. Etwas anderes aber sind jene Eigentümlichkeiten, die sich aus dem darzustellenden Gedanken ergeben. So angesehen aber betrete ich bereits mit meinen frühesten Werken Neuland.
Stil und Gedanke. So wird Schönberg viel später, im Jahr 1946, einen Essay nennen, in dem er seine Ästhetik noch einmal auf den Punkt bringt. Und vielleicht ist in seinen frühen Kompositionen einfach noch zu viel Stil, zu viel Tradition tonangebend. Mehr Gedanke also. Genau das realisiert Schönberg mit einem epochalen Stück. Mit der Kammersymphonie Opus 9, die er als wirklichen Wendepunkt bezeichnet. Die Uraufführung im Februar 1907 wird, Sie ahnen es schon, zum Skandal. Herr Schönberg macht wilde, ungepflegte Demokratiegeräusche, die kein vornehmer Mensch mit Musik verwechseln kann, schreibt ein Kritiker. Arnold Schönberg ist enttäuscht. Er war fest von einem Erfolg seiner Kammersymphonie ausgegangen, aber spätestens nach diesen neuerlichen Verrissen hat er seinen Jetzt-erst-recht-Moment. Und worin der besteht, erfahren Sie im zweiten Teil der Reihe.